Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, das Zweite Vatikanische Konzil hat die allerseligste Jungfrau Maria als Mutter der Kirche bezeichnet und verkündet. Das ist eine nachvollziehbare Benennung, denn Maria hat ja schließlich Jesus Christus zur Welt gebracht, der das Haupt der Kirche ist. Und sie bringt auch gleichsam die Glieder dieses Hauptes durch ihre Mitwirkung am Heilswerk zur Welt. Leider ist aber durch den Titel Maria Mutter der Kirche ein anderer, noch viel tiefer führender Titel ein wenig in Vergessenheit geraten, und zwar die Bezeichnung Mariens als Urbild der Kirche. Maria, Urbild der Kirche. Was ist ein Urbild? Mit diesem sicher nicht alltäglichen Wort bezeichnet man eine Gestalt oder eine Person, in der etwas sozusagen vollendet dargestellt und verwirklicht ist. Man könnte es anschaulich machen am Beispiel der göttlichen Dreifaltigkeit, die nicht nur Ursprung, sondern auch Urbild jeder Liebe ist. Denn hier sind drei Personen vollkommen vereint, oder um es genauer zu sagen, Vater und Sohn in einer dritten Person, dem Heiligen Geist, vereint und befinden sich in einem ewigen Austausch in Erkenntnis und Liebe. Diese Liebe ist das Urbild jeder wahren Liebe. Das heißt, jede Liebe stammt nicht nur daraus, sondern sie ist umso mehr wahre, große, heilige Liebe, als sie dem Urbild der göttlichen Dreifaltigkeit ähnlich wird. Und so wird also Maria als das Urbild der Kirche benannt. Das will sagen, ihr ganzes Sein und Leben stellt das, was die Kirche sein soll und was sie in ihrem Tiefsten schon ist, dar. Liebe Gläubige, weil wir derzeit wilde Diskussionen erleben und ein heftiges Aufbegehren gegen alles, was in der Kirche, wie man sagt, einen Schritt zurückführen würde. Deshalb gehen wir einige Schritte weiter zurück. Nicht ins 19. Jahrhundert, auch nicht ins Mittelalter, das angeblich so finstere, sondern bis zum Urbild der Kirche. Und das ist Maria. Dann, wenn wir das begriffen haben, liebe Gläubige, schwebt vor unserem geistigen Auge das wahre Bild der Kirche. Und dann lassen wir uns nicht so leicht durch die Zerrbilder, durch die sogenannten Kirchenträume der Progressisten und Modernisten beeinflussen und verwirren. Maria ist das Urbild der Kirche. Sie ist es zunächst in ihrer Erwählung. Ja, von Anfang an, die Liturgie sagt sogar, von Ewigkeit her hat Gott sie erwählt. Stand sie also schon vor seinem allwissenden und alles Gute wollenden Blick. In der unbefleckten Empfängnis der Heiligung mit der Fülle der Gnade ist sie dann diejenige, die ganz dem Herrn gehört. Griechisch Herr heißt Kyrios. Die dem Herrn gehörende heißt Kyriake. Und daher kommt unser Wort Kirche. So ist also Maria in ihrer Erwählung Urbild der Kirche. Sie gehört vom ersten Augenblick an Gott und niemand anderem. Es ist nicht unsere Kirche, wie wir es heute so oft reden hören. Es ist nicht die Kirche des 20. Jahrhunderts, die Kirche Roms, die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils oder was auch immer. Es ist die Kirche, die vom ersten Augenblick ganz dem Herrn gehört, von ihm erwählt, von ihm beschenkt. Und darin besteht auch wesentlich die Jungfräulichkeit der Kirche. Denn sie ist, so lesen wir es schon im Neuen Testament und bei den Vätern, die Braut Christi. Diejenige, die niemals einem anderen gehört hat, auf die der Fürst dieser Welt und seine Handlanger niemals ihre Hand Besitz ergreifend legen konnten. Gleich Maria ist die Kirche vollkommen für Gott bewahrt und reserviert. Der heilige Augustinus führt dieser Sichtweise von der Jungfräulichkeit der Kirche noch einen weiteren Gedanken hinzu. Er sagt, die Jungfräulichkeit der einen wahren Kirche besteht in der Reinheit ihrer Lehre. Also in dem kompromisslosen Festhalten an dem, was Gott uns als sein Glaubensgut geoffenbart hat. Wir erfahren ja im Neuen Testament von Maria, dass sie alles kontemplativ bewahrte und in ihrem Herzen erwog. Nichts von dem, was ihr Sohn getan und gesprochen hat, ist in diesem Schatz ihrer Seele, ihres Herzens verloren gegangen. Und ebenso bewahrt auch die Kirche, wie Maria, den Schatz der Glaubenswahrheit. Sie kann und sie darf davon nichts preisgeben. Mögen auch einzelne Vertreter der Kirche, ja zu manchen Zeiten sehr vieles preisgeben. Die Kirche als solche bewahrt immer den kostbaren Schatz. Und darin ist sie Jungfrau wie Maria. Aber sie ist nicht nur Jungfrau. Die Kirche nimmt an dem geheimnisvollen Doppelcharakter Mariens teil, indem sie Jungfrau und Mutter ist. Ja, gerade in ihrer jungfräulichen Hingabe an Jesus Christus zur Mutter wird. Sie gebiert sozusagen immer wieder unter dem Einfluss des Heiligen Geistes Jesus Christus. Sie empfängt, wie Maria einst zu Nazareth, so in den Kirchen, auf dem Altar, Jesus in ihrem Schoß. Wenn die wandelnden Worte der Heiligen Messe gesprochen werden, dann ist es eine neue Empfängnis des Gottessohnes in seinem jungfräulichen Heiligtum. Dann wird er neu vor unseren Augen geboren, wenn auch sakramental und mystisch und nicht mit dem Auge des Fleisches zu erkennen. Maria also gebiert immer wieder Jesus Christus neu, aber nicht nur im heiligen Opfer, sondern auch in den Seelen der Menschen. Ja, sie empfängt durch das Wehen und Walten des Heiligen Geistes Kinder der Gnade. So wird dann auch der Taufbrunnen von den Vätern als der Mutterschoß der Kirche bezeichnet. Hier kommt der Heilige Geist auf Menschen herab und sie werden sozusagen aus der jungfräulich-mütterlichen Kirche geboren zum neuen, zum göttlichen Leben, sodass der himmlische Vater zu ihnen sprechen kann. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich mein Wohlgefallen, so wie ich es an meinem einen und einzig geborenen Sohn habe. Diese Fruchtbarkeit der Kirche stammt, liebe Gläubige, ganz von oben. Und es sind eben nicht die raffinierten Missionsmethoden und es ist nicht der politische Druck, der in manchen Zeitaltern dazu geführt hat, dass der Kirche so und so viele Glieder erwachsen sind. Es ist immer letztlich das geheimnisvolle Gnadenwalten des Geistes in seiner Braut, der Kirche. Zur Mutterschaft gehört natürlich auch, dass die Kirche ebenso wie Maria ihre Kinder erzieht, sie behütet, sie nährt, sie hegt und pflegt. Und das ergibt ein ganz anderes Bild der Lehrtätigkeit der Kirche, wenn wir sie als lehrende Mutter betrachten und nicht so sehr nur als den strengen Zuchtmeister, Lehrer, vor dem sich die Kinder fürchten müssen. Auch der Einsatz der Kirche, die Menschen vor den Gefahren dieser Welt zu schützen, die Maßnahmen der Disziplin, um den Menschen zu helfen, in der göttlichen Ordnung zu bleiben, sind nicht in erster Linie Ausdruck einer männlich autoritären Kirche, eben der bloßen Amtskirche, sondern der mütterlichen Kirche, die voller Sorge und Liebe darauf achtet, dass keines ihrer Kinder vom rechten Weg abkomme. So wie Maria bei der Hochzeit zu Kana ihre fürbittende Macht gezeigt hat, so ist auch die Kirche Fürbitterin und Vermittlerin. Das vor allem in ihrem sakramentalen Wirken, auch in den Sakramentalien. Wenn die Kirche über einen Menschen den Segen Gottes herabfleht, dann segnet Gott auch. Er verweigert sich der Kirche nicht, beschenkt sie sogar manchmal zur Unzeit. Und auch wenn Menschen nicht würdig sind, wenn ein unwürdiger Priester über einen unwürdigen Menschen im Namen der Kirche Segen herabruft, dann spendet Gott den Segen. so wie es ja auch in Kana sicher manche unwürdige Empfänger des in Wein verwandelten Wassers gab, die also diesen Wein nicht in der rechten Weise benutzten. Jede Gabe ist immer auch dem Missbrauch preisgegeben. Liebe Gläubige, wesentlich ist, dass Maria ihren Sohn auf dem Lebensweg begleitet hat und sich dann am Ende mit ihm opferte. So tut es auch die Kirche. Sie ist allgemein die Kirche eines heiligen Opferpriestertums. Sie lebt ganz aus dieser Mitte ihres sakramentalen Ordo, nämlich aus dem immer wieder neu vergegenwärtigten Opfer unseres Herrn Jesus Christus. Aber die Kirche ist auch als Ganze, auch in ihrer historischen Gestalt, in das Opfer Jesu Christi einbezogen. Zu allen Zeiten hat sie Verfolgung, Martyrium und auch innere Zerrüttung, innere Krisen über sich ergehen lassen müssen. Man versteht nichts von all dem, was sich etwa in unseren Tagen vor unserem Auge abspielt, wenn man das nicht bedenkt. Ja, das Herz der Kirche wurde zu allen Zeiten neu durchbohrt, so wie das Herz der Gottesmutter unter dem Kreuz ihres Sohnes. Und so wie Maria gerade an der Opferstätte Johannes als Sohn empfing, Johannes den Apostel, den inzwischen geweihten Priester, den Bischof der Kirche, so empfängt auch die Kirche immer wieder Söhne aus dem Opfer Jesu. Denn die Kirche ist Mutter der Priester, Mutter des Amtes. Und sie steht, liebe Gläubige, insofern über dem Amt. Das sind also nicht einige Männer, die die Macht an sich gerissen haben und jetzt in der Kirche sagen, wo es lang geht, sondern es ist die mütterliche Kirche, die dafür sorgt, dass es immer wieder Männer gibt, in denen Jesus Christus gegenwärtig sein und durch die er seine Gegenwart im Schoß der Kirche bis zum Ende der Zeiten gewähren kann. Die Kirche ist nicht eine Priester- und eine Männerkirche, sondern sie ist wesentlich und in ihrem tiefsten Grund weiblich-marianisch. Sie ist Mutter und Jungfrau. Aber sie bedarf hier auf Erden, solange der Bräutigam nicht sichtbar ist, solcher Menschen, die ihn vertreten. Aber dann einmal in der himmlischen Herrlichkeit werden diese geweihten Priester zwar ihr unauslöschliches Merkmal bewahren, aber sie treten ganz zurück vor dem einen und ewigen hohen Priester Jesus Christus. Die allerseligste Jungfrau Maria ist in der frühen Kirche geblieben. Sie war im Kreis der Apostel an Pfingsten und darüber hinaus. Und sie bleibt auch für immer das vorzüglichste Glied der Kirche. Da, wo sie ist, da, wo sie verehrt wird, da, wo Menschen sie voller Liebe und Hingabe in ihrem Herzen tragen, da wirkt bis zum Ende der Zeiten der Heilige Geist. Und schließlich, liebe Gläubige, ist Maria auch das Bild der Kirche in ihrer letzten Vollendung. Sie ist mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen und dort in ihrer Verklärung die Himmelskönigin. Ja, hier hat die Kirche ihre eigentliche Gestalt erreicht. Da tritt das hervor, was sie in ihrem tiefsten Wesen ist. Und alles das Zeitbedingte und auch alles das, was Jesus Christus nur eingerichtet hat, um in dieser Welt Seelen zu retten und der himmlischen Herrlichkeit zuzuführen, alles das wird dann nicht mehr sein. Die Kirche wird für immer und ewig vor dem Thron des Herrn stehen, mit Maria und aufstrahlend in Maria, ihrem Urbild. Ja, das sind Dimensionen, die wohl in den heutigen Diskussionen über die Kirche, über ihre Gestalt, über ihre Stellungnahme zu dieser und jener Frage kaum eine bis überhaupt keine Rolle spielen. Unsere Kirchenkritikaster, liebe Gläubige, sind ja auch regelmäßig völlig unmarianisch. Sie sind sozusagen unmusikalisch im Blick auf das Wesen und auf die übernatürliche Wirklichkeit der Kirche. Und daher ist es für uns so wichtig, unseren Blick immer wieder auf das Urbild zu richten und dann mit vollem, begnadetem Einsatz mitzuwirken, dass das Abbild, soweit wir darin leben und Einfluss darauf haben, diesem Urbild entspreche. Maria, du Urbild der Kirche, hilf uns dabei und bitte für uns.